und herzlich willkommen bei 50 über 50, dem Podcast für die zweite Lebenshälfte und gesundes Älterwerden. Trennungen passieren nicht plötzlich, sie beginnen oft viel früher, leise, fast unmerklich, mit einem Gefühl, das sich einschleicht, mit Gedanken, die man erst noch zur Seite schiebt und mit der Frage, die irgendwann nicht mehr weggeht, reicht das hier eigentlich noch für ein gemeinsames Leben? Gerade in der Lebensmitte wird diese Frage für viele existenziell. Wenn Beziehungen schon lange bestehen, wenn es gemeinsame Geschichte gibt, vielleicht Kinder, Verbindlichkeiten, Verantwortung und gleichzeitig ein wachsendes Bewusstsein dafür, dass Zeit nicht unendlich ist. Zu gehen ist dann keine spontane Entscheidung, sondern oft ein langer innerer Prozess zwischen Zweifel und Hoffnung, Angst und Klarheit. Wann ist es nur eine schwierige Phase? Und wann ist die Beziehung an einem Punkt, an dem sie nicht mehr trägt? Was hält Menschen davon ab zu gehen, obwohl sie längst spüren, dass sie unglücklich sind? Und was braucht es, um diesen Schritt wirklich zu gehen, ohne sich selbst zu verlieren? Darüber spreche ich heute mit Dr. Carlotta Welding. Sie hat sich intensiv mit genau diesen Fragen beschäftigt und ein Buch darüber geschrieben. Wenn es besser ist zu gehen, die Psychologie der Trennung. Wir sprechen über die Dynamiken von Beziehungen in der Lebensmitte, über Ängste, Selbsttäuschung und Verantwortung, aber auch darüber, was nach einer Trennung kommen kann und warum ein Ende manchmal auch ein Anfang ist. Ich bin Stephanie Hielscher und das hier ist 50 über 50. Viel Spaß mit dieser Episode. Carlotta, warum sind Trennungen aus deiner Sicht gerade in der Lebensmitte so häufig?
Also Trennungen finden schon natürlich auch zu jedem Zeitpunkt statt. In jedem Alter trennen sich Personen. Aber in der Lebensmitte ist es natürlich ganz häufig mit höheren Hürden verbunden. Wir haben uns schon mehr miteinander verwoben. Wir haben miteinander was aufgebaut. Wir teilen häufig eine längere Geschichte miteinander, als wenn wir ganz jung sind. Und gerade um diese Zielgruppe geht es ja in meinem Buch, dass ich über Menschen spreche oder versuche, Menschen anzusprechen, die ganz bewusst unglücklich sind und eben dennoch sich nicht trennen können.
Mir kommt es schon so vor, dass dadurch, dass man in der Lebensmitte über viele Dinge so reflektiert, also ich habe das oft mitbekommen, dass das so ein typischer Zeitpunkt für Trennungen ist. Kannst du das aus deiner Sicht nochmal erklären, warum das so ist? Also wir kommen gleich noch darauf, was da alles so dranhängt und wie man das vielleicht auch ein bisschen auseinanderklamüsert und guckt, was davon irgendwie tatsächlich zu einer Trennung führen sollte und wenn man vielleicht aber irgendwie auch noch eine Chance hat oder so. Aber was denkst du, warum häufen sich Trennungen einfach in der Lebensmitte so?
Also diese sogenannte Midlife-Crisis, die birgt ja in sich, dass wir unser Leben betrachten. Manchmal zum ersten Mal, weil eben die ersten Jahrzehnte häufig so ein Sog von Ereignissen und Entwicklungen passiert ist, von wer bin ich, Ablösung vom Elternhaus, mit wem bilde ich ein Leben, pflanze ich mich fort, wie, was wird auf einmal von mir verlangt, der Verlust des Egos in der Elternschaft und so weiter und so weiter. Und dann gerät man irgendwann an einen Punkt, hoffentlich, wo man Kapazitäten hat, sich zu befragen und nochmal neu auf sein Leben zu blicken, wenn vielleicht auch schon vorher das mal passiert ist, ist jetzt aber ein Zeitpunkt, wo besonders viel oder seit langer Zeit erstmalig viel Raum und Zeit dafür ist, da drauf zu schauen, gucken, wer bin ich, was habe ich bisher eigentlich gehabt, habe ich eigentlich das, was ich will, wollte, wer will ich werden, was will ich mit meiner restlichen Zeit, wenn man es so sagen will, anfangen.
Ja, das ist schon interessant, ne? Also, weil das natürlich diese Fragen, die man sich da stellt, die haben ja nicht nur mit Beziehungen zu tun oder nicht nur mit Beziehungen zu anderen Menschen, sondern eben auch ganz stark mit der Beziehung zu sich selbst, ne? Was sind denn so die größten Fragen von Klienten und Klientinnen, die du betreust, die in dieser Lebensphase so aufkommen?
Ich habe natürlich viele Personen bei mir sitzen mit Kindern. Natürlich in dem Sinne, weil Kinder ein sehr großes Hindernis für eine Trennung darstellen. Also jemand, der zwar lange mit seinem Partner zusammen gewesen ist, vielleicht auch verheiratet und eben ohne Kinder, schafft eventuell die Trennung leichter, auch ohne mich oder hier eine Person wie mich, als jemand mit Kindern. Deshalb habe ich natürlich viele Personen mit Kindern. Und in der Elternschaft sehen wir in unserem Partner ganz häufig nochmal aus einer anderen Brille Differenzen. Also die Art und Weise, wie ich meinen Partner beobachte in seinem Ausfüllen der Elternrolle, sehe ich vielleicht nochmal Aspekte seines Charakters in einem anderen Licht und vielleicht auch mit einem anderen Gewicht, ja, weil auf einmal hat natürlich die Andersheit meines Partners einen Einfluss auf mein Kind. Ja, also da, wo ich vielleicht vorher eine Differenz zu meinem Partner tolerieren konnte oder akzeptieren, vielleicht auch umarmen konnte, hat auf einmal das vielleicht Konsequenzen, vielleicht auch in meinen Augen negative Konsequenzen auf das gemeinsame Kind. Das heißt, wir haben häufig diese Frage von, sind wir zu unterschiedlich? Also die Art und Weise, wie ich bin und die Art und Weise, wie mein Partner ist, ist sowieso unterschiedlich, aber reicht das aus, um zu sagen, ich bin hier nicht mehr glücklich? Und das führt ganz schnell zu dieser Frage, was ist überhaupt unglücklich genug? Ja, also ich stecke in einer Beziehung, ich merke, ich fühle mich eigentlich nicht richtig wohl, aber ist dieses sich nicht richtig wohlfühlen, ist das schon Anlass genug? Ist das normal? Ist jede Beziehung nach XY Jahren an diesem Punkt? Oder muss ich dieses Gefühl ernst nehmen und mich damit beschäftigen?
Ich fand das ganz toll, wie du es im Buch beschrieben hast, dass diese Unterschiede am Anfang natürlich das sind, was uns aneinander fasziniert und dass das alles neu ist an dem Partner sozusagen und dass selbst die 5 Finger an der Hand des Partners irgendwie fasziniert betrachtet werden. So, boah, krass, du hast ja auch 5 Finger. Ich auch, wow. Mhm. Und dann kommt irgendwie dieses Excitement und so und man lernt sich kennen. Und dann ist es natürlich, vielleicht kannst du das nochmal beschreiben, ne? Weil ich finde, anhand des Blicks sozusagen auf die Kinder merkt man es ja auch schon ganz gut, dass diese Qualitäten, die man an dem Partner zuerst aufregend und spannend findet, einen nachher vielleicht total stressen können. Vielleicht kannst du diesen Bogen nochmal so spannen und eventuell auch einen Ausblick geben, wie man verhindern kann, dass man nachher so krass genervt ist von dem, was einem am Anfang irgendwie so fasziniert hat und so angezogen hat.
Mhm. Dieser Bogen, der wird auch als Beleuchtungswechsel beschrieben. Das heißt, dasselbe Objekt erscheint in einem anderen Licht und sieht in diesem Licht komplett anders aus für mich, obwohl es dasselbe Objekt immer noch ist. Ja, du kennst dich mit Licht aus und Beleuchtung, schätze ich, besser als ich jedenfalls, du weißt, was ich meine, ja. Und eine Eigenschaft, also ich habe beispielsweise auch im Buch eine Klientin beschrieben, die zu Beginn ihrer Beziehung sehr fasziniert war von der Wortgewandtheit ihres Partners. Der kannte sich aus, der war belesen, er wusste ihr die Welt zu erklären und gar nicht mal in einem Mansplaining-Sinne, sondern es war einfach inspirierend für sie und bereichernd. Und nach bekam das über die Jahre so einen Geschmack von, er lässt niemanden außer sich im Licht auftauchen, er nimmt den Raum komplett für sich ein, vielleicht auch dann irgendwann später sowas Belehrendes. Und ganz massiv kam dieser Eindruck dann noch zustande, als sie ihn durch den Blick von anderen Menschen betrachtet hat. Also ich erlebe meinen Partner im Beisein anderer Menschen und auf einmal versetze ich mich in die anderen Menschen hinein und merke, ich habe so den Eindruck, die sind gerade ein bisschen genervt von dem. Und das heißt natürlich in Wirklichkeit, ich bin eigentlich genervt von dem. Es ist natürlich leichter, jemandem anderen das zuzuschreiben, als sich selber das einzugestehen. So, und dieser ganze Beleuchtungswechsel ist erstmal nicht per se etwas Schlimmes. Es ist eigentlich gut, dass wir nicht über eine lange Zeit hinweg fasziniert sind davon, dass der andere auch 5 Finger an der Hand hat. Weil das ist ja offensichtlich Banane, sondern wir lernen die Aspekte im anderen kennen, die nicht glamourös sind und die wir uns vielleicht auch anders wünschen würden. Und das ist der Moment, wo Liebe uns hilft, ja, weil Liebe eigentlich da ist, wenn wir den anderen nicht beurteilen nach seinen Kriterien, wenn wir nicht einen Katalog aufstellen, wo steht, ja, Eigenschaft A, check, Eigenschaft B, check, sondern wo das Wesen uns gegenüber einfach ein großes, undurchsichtiges, unendliches Kunstwerk ist, was wir gar nicht letztlich eigentlich beschreiben können anhand von Daumen hoch, Daumen runter. Das finde ich gut, das finde ich schlecht. Ja, das heißt, in dem Moment, wo wir es schaffen, diese Aspekte, die uns vielleicht tatsächlich, ja, die zu Reibung führen, zu integrieren in, okay, das gehört zu diesem Geschöpf dazu und ich liebe diese Eigenschaft, auch wenn ich vielleicht hin und wieder davon genervt bin, weil sie zu diesem Wesen dazugehört. Das ist die Kunst, diese Liebe eben ausreichend lange und ausreichend intensiv zu nähren. Und das ist eben auch die Prävention, dass wir nicht nach 20 Jahren da stehen und nur noch die Augen übereinander rollen.
Also das klingt ja total gut, aber wie geht das denn praktisch? Weil, also ich bin jetzt in einer glücklichen Beziehung, wir sind auch schon fast 20 Jahre zusammen und trotzdem muss ich sagen, bin ich ja ab und zu völlig genervt oder finde eine Eigenschaft doof, die ich am Anfang vielleicht gut fand oder ich finde irgendwas, was er macht, gerade blöd und reg mich auf und natürlich wird es dann im Nachhinein integriert, vielleicht gibt es auch einen Konflikt dazu oder so. Ich sehe das so als völlig normal an, aber wenn du so sagst, okay, ich muss im Grunde alles an diesem Wesen, das da mir gegenübergestellt ist, lieben, weil jede Eigenschaft eben zu diesem Gesamtpaket gehört, dann klingt es ja schon fast nach Erleuchtung. Wie sieht das aber praktisch im Alltag aus?
Ja, also da überschätzt du mich eindeutig. Also das so meine ich das nicht, ja, dass man nichts als Störfaktor wahrnehmen sollte, um Gottes Willen. Ich finde das wahnsinnig gesund, wenn du beschreibst, dass du genervt bist, manchmal von Verhaltensweisen deines Mannes oder von Charakterzügen und andersrum wahrscheinlich auch und dass ihr dann diese Genervtheit auch ausdrückt und dann, dass es dann vielleicht einen Konflikt gibt oder nicht. Aber du bist ja da. Ihr seid ja zusammen. Und du liebst ihn ja. Das heißt, da kommen wir auch auf Formen, also unterschiedliche Formen von Ambivalenzen zu sprechen. Es gibt in jeder Beziehung Ambivalenzen. Das heißt, ich kann sagen, mein Mann hat eine gute Eigenschaft A und eine schlechte Eigenschaft B. Das kann ich sagen, ohne dass es meiner Liebe oder meinem Commitment, genauer gesagt, Abbruch tut. So. Aber dann gibt es eine Form von anderer Ambivalenz in Beziehungen, die schädlich sind. Wenn ich zum Beispiel sage, mein Partner hat Eigenschaft B, die ist negativ für mich und ich weiß manchmal gar nicht, ob wir füreinander bestimmt sind, beispielsweise. So, und das heißt, wir können es eigentlich nicht an den negativen Eigenschaften festmachen, ist das hier ein Problem oder nicht, sondern immer nur an der Art, wie wir über diese Differenzen fühlen. Also wenn ich das Gefühl habe, ich kann die schlechten Eigenschaften meines Partners annehmen, da sein lassen, akzeptieren und ihn weiterhin lieben, dann ist das auch kein Problem. Aber wenn es mich so sehr in meinem Commitment und meiner Zufriedenheit einschränkt, dann schon. Ja? Weil es ist natürlich, also Zusammenleben mit einer anderen Person zusammenleben, eng zusammenleben, lange zusammenleben, ist ja eine enorme Herausforderung und ja auch eine Provokation der eigenen Person. Also ist ja in jeder kleinen Mikrointeraktion letztlich kann ja ein Konflikt drinstecken. Du trinkst Sprudel, ich trinke stilles Wasser. So einer von uns hat Recht und der andere nicht. So, also und im Beziehungsalltag kommt das ja ständig vor. Das heißt, ich muss sowieso die ganze Zeit in irgendeiner Form damit handeln, dass mein Gegenüber, was mir so nah ist, komplett anders ist als ich. Und das nicht als Affront oder Urteil oder in Frage stellen meines eigenen Werts in irgendeiner Form aufnehmen.
Ich finde das hochkomplex. Ich finde es ganz interessant, was du sagst. Ich bin so ein bisschen dran hängen geblieben, als du diese Eigenschaften so ein bisschen geclustert hast, ne? Und dass man die eventuell annehmen kann und integrieren kann. Das habe ich jetzt gut verstanden. Und dass eine andere Reaktion darauf sein kann, okay, das kollidiert jetzt eigentlich zu sehr mit meinen Werten. Nun waren aber die Eigenschaften ja vor 15 Jahren auch schon da und da war es noch okay. Kann ich also präventiv etwas tun, damit wir irgendwie besser zusammen schwingen und es nicht zu diesen Riesendiskrepanzen kommt überhaupt? Geht das?
Ja, Ja. Das ist eine total wichtige Frage. Also du meinst ja so ein bisschen, also habe ich den Eindruck jedenfalls, wie schaffen wir es, dass wir uns auf eine lange Sicht hinweg nicht auseinander entwickeln oder entfernen? Das ist ja eine legitime, total sinnvolle Frage, weil ja Individuen sich hoffentlich und in meisten Fällen glücklicherweise ständig weiterentwickeln. So, und dass man sich auf dem gleichen Pfad weiterentwickelt, ist ja nicht selbstverständlich, ja, sondern es ist genauso möglich, dass man sich in unterschiedlichen Pfaden weiterentwickelt. Und letztlich kann man sich das, was man unter Beziehungsarbeit immer, ja, so meint, eigentlich vorstellen als einfach Zeit miteinander verbringen. Das ist gar nicht so anstrengend, wie dieses Wort Arbeit vielleicht klingt in manchen Ohren, sondern es heißt eigentlich ständig miteinander, ja, abgedatet bleiben und eingecheckt bleiben und wissen, was den anderen gerade beschäftigt und wo der andere ist, beispielsweise. Mhm. Also das ist ja auch ein interessantes Kriterium für, ist eine Beziehung eine feste Beziehung oder eine nicht feste Beziehung, also zumindest aus der Soziologie so, dass ein Faktor für eine feste Beziehung ist, weiß man, wo der andere gerade ist, wo der sich auffällt, an welchem Ort, ja, so grob, im Großen und Ganzen. Aber für den Kontakt und für das Aufrechterhalten und für das Aufrechterhalten der Verbundenheit ist in erster Linie eigentlich wichtig, öffne ich mich meinem Gegenüber, meinem Partner, meiner Partnerin regelmäßig, habe ich ein Ohr, wenn er oder sie sich mir gegenüber öffnet, nehme ich kleine Gesten der Verbindung an und auf. Also man kann auch darauf mal achten, vielleicht selbst in seiner Beziehung, wenn mein Partner, meine Partnerin eine kleine, ganz niedrigschwellige Geste von Kontaktaufnahme herstellt oder herzustellen versucht. Zum Beispiel mein Partner, meine Partnerin schickt mir ein Bild, ein Foto, ein Lied, oder fragt, wollen wir heute Abend nicht das und das irgendwo in einem Nebensatz, so zwischen Tür und Angel. Ob man diese Versuche von Kontaktaufnahme aufnimmt und darauf eingeht oder ob viele von diesen Kontaktaufnahmen vielleicht verwässern oder man merkt, ach, der eine wollte vielleicht eigentlich noch eine Umarmung beim Tschüss sagen, man selber hat aber schon den Raum verlassen. Und dass man sich vielleicht ein bisschen sensibilisiert dafür, weil diese ganzen kleinen Kontaktaufnahmeversuche wichtig sind und schön wären, wenn sie erfüllt werden würden, ne? Für die Verbundenheit.
Mhm. Total. Mhm. Also das merke ich auch im Alltag total, dass das so wichtig ist, diese kleinen Gesten quasi zu etablieren und ja auch beizubehalten, auch wenn es manchmal total stressig ist oder es einfacher wäre, es einfach schnell sein Ding zu machen und nicht nochmal zurückzugehen und dem anderen ordentlich Tschüss zu sagen oder so.
Absolut, absolut. Und wenn man sich klar macht, wie viel Zeit kostet das, jemandem ordentlich Tschüss zu sagen, wie viel kostet das? 5 Sekunden mit mal in die Augen gucken und umarmen und Kuss, was weiß ich. Das kriegt man schon eingebaut in seinen Tag.
Ja, ich glaube, irgendwie sich zu trennen ist dann ein bisschen zeitintensiver, ne?
Mhm. Ja. Ja, Trennung dauert lange. Also vom Beschluss bis zur Trennung ist, glaube ich, so der Durchschnitt 2 Jahre in etwa. Mhm. Bei solchen Beziehungen, die sehr, sehr institutionalisiert sind.
Ja, ne? Ja. Mhm. Was würdest du denn sagen, wenn man jetzt merkt, irgendwas ist hier nicht stimmig und ich komme vielleicht auch gar nicht so richtig weiter? Oder ich kann mit meinem Partner auch nicht so richtig gut darüber reden. Wie kann man denn herausfinden, an welchem Punkt in der Beziehung man so steht? Also wann lohnt es sich irgendwie zu kämpfen oder zu investieren? Und wo merkt man, okay, dieser Kipppunkt ist vielleicht auch überschritten, an dem jetzt vielleicht nichts mehr zu retten ist? Oder gibt es diesen Kipppunkt überhaupt, wo es dann so aus dem Ruder läuft, dass man einfach gar nicht mehr zusammenfinden kann? Mhm. Also was sind so Indikatoren, wenn ich in so einer Zwischenphase bin, um mich so ein bisschen einzunorden und irgendwie zu wissen, wo ich mich gerade befinde?
Ja, das ist ein ganz häufiges Bedürfnis, ne, von den Menschen, die zu mir kommen, dass sie gerne wissen würden, wie von einem Thermometer abgelesen, wie gut oder schlecht geht's meiner Beziehung eigentlich gerade. Mhm. Das ist total verständlich. Und ich würde natürlich total gerne ein Thermometer nehmen können und das irgendwie messen. Das, was man so zur Verfügung hat, sind Studien beispielsweise von zwei Forscherinnen, die ganz viel zu Trennung gemacht haben. Und die empfehlen beispielsweise, über einen längeren Zeitraum, ein paar Wochen, jeden Tag aufzuschreiben, wie zufrieden man mit der Beziehung ist. Mhm. Zwischen 0 und 10. 0 am wenigsten zufrieden, 10 maximal. Und wenn man nach ein paar Wochen auf einen Durchschnitt gekommen ist, der unter 6,5 liegt, dann sollte man sich Sorgen machen. Und wenn er über 6,5 liegt, ist sozusagen noch irgendwie akzeptabel. So, man merkt schon gleich, auf der einen Seite sehnt man sich nach solchen Zahlen, ne? Das tut irgendwie gut, aha, ja, dann weiß ich Bescheid. Auf der anderen Seite merkt man auch irgendwie, dass zwischenmenschliche Beziehungen oder auch überhaupt die eigene Zufriedenheit in der Zahl darzustellen, ein bisschen Unbehagen vielleicht hervorruft, mhm, oder Fragezeichen, so, mhm, wie gut kann das wirklich funktionieren. Mhm. Dennoch hat das Erfolge erzielt, so laut diesen Forscherinnen. Eine andere Möglichkeit ist auch, sich zu fragen, wie viele Tage in der Woche sind gut und wie viele schlecht. Es gibt ja diese 5-zu-1-Quote, das heißt eine schlechte Interaktion, 5 gute, um wieder auf Status Quo zu kommen, also jetzt auf die Woche übertragen. Sagen wir, wenn ein Tag irgendwie der Haussegen schief hängt, die anderen Tage aber gut sind, kann man das vielleicht noch tolerieren. Ansonsten kann man sich aber meiner Meinung nach auch fragen, aus welcher Ecke die eigene Unzufriedenheit kommt. Also ob die eigene Unzufriedenheit zu diesen 4 Grundpfeilern von Beziehung gehört: Commitment, Vertrauen, Freundschaft und Leidenschaft. Oder ob es aus einem anderen Bereich heraus resultiert. Wenn die Unzufriedenheit zu einem dieser 4 Pfeiler gehört, dann ist mit Sicherheit mehr Arbeit nötig, weil das eben das grundlegende Fundament betrifft, teilweise eben auch vielleicht hohe Hilfe notwendig. Aber vielleicht kommt die Unzufriedenheit auch aus Kleinigkeiten. Und ich habe den Eindruck, dass viele Menschen vielleicht unterschätzen, wie viel man sprechen muss, um einander wirklich zu verstehen. Und das ist zeitaufwendig und das ist auch teilweise nicht unbedingt angenehm. Also ich erlebe das häufig, dass Partner sagen, ja, das habe ich ja schon gesagt, wie ich dazu fühle oder warum ich das nicht will. Und ganz häufig reicht das aber nicht aus. Also wir brauchen manchmal einfach ein paar mehr Worte, um den anderen begreiflich zu machen, warum wir was wie empfinden, als ein Satz. So schön wäre es, wenn wir so effektiv miteinander umgehen könnten. Mhm. Aber so ist es nicht, ne? Wir brauchen teilweise echt viel Zeit.
Und jetzt hast du diese 4 Grundpfeiler beschrieben. Wenn es mir nicht gut geht und ich emotional aufgewühlt bin, weil ich denke, meine Beziehung steht vielleicht auf dem Spiel, dann kann ich ja vielleicht gar nicht so ganz klar denken und identifizieren, aus welcher Ecke jetzt welches Gefühl, Bedürfnis oder wie auch immer kommt. Was gibt's denn da für Möglichkeiten, dem so näher zu kommen?
Mhm. Freundschaft heißt Sympathie, heißt, bin ich mit dieser Person einfach gerne zusammen? Mhm. Ist die mir sympathisch? Würde ich mit der auch befreundet sein, mit dieser Person? Leidenschaft heißt, möchte ich die anfassen? Möchte ich mit der nah sein, körperlich sein? Vertrauen heißt natürlich das, was man darunter versteht. In erster Linie kann ich dieser Person wirklich intime, persönliche, vielleicht auch mich verletzlich zeigende Dinge anvertrauen und vertraue ich aber auch darauf, dass diese Person damit umgeht in einer Weise, die mich zufriedenstellt. Also zum Beispiel die Dinge nicht weitererzählt an Personen, wo ich es nicht will, die Dinge nicht gegen mich verwendet und vielleicht auch die Dinge tatsächlich auch angeht, als wären es ihre eigenen Probleme. Und Commitment ist das, was wir brauchen, um eine Form von Sicherheit zu empfinden, um sagen zu können, wir wollen auch in die Zukunft miteinander gehen, um das Gefühl zu haben, ich weiß, dass wenn mein Partner, meine Partnerin rausgeht ohne mich, dass sie sagt, ich bin in einer Beziehung mit mir. Ja, also das ist sozusagen, wir stehen zueinander in der Öffentlichkeit, in unserer Umgebung. Das sind vielleicht so Fragen, wo man ein bisschen rausfinden kann, aus welcher Ecke weht der Wind hier gerade.
Mhm. Werbung. Eine Brille trage ich schon seit meinem 16. Lebensjahr. Jetzt wird das Ganze aber etwas trickier. Ich habe irgendwann gemerkt, Nachrichten weiter weghalten, mehr Licht brauchen, ständig die Schrift größer machen, das ist wohl kein Zufall mehr. Und ehrlich gesagt war das erstmal ein kleiner Moment. It's time for Gleitsicht, Baby. Bei Gleitsicht für mich immer nach, okay, jetzt bin ich wirklich erwachsen klar. Also war ich bei View und habe mir eine neue Brille ausgesucht. Und dabei habe ich plötzlich verstanden, wie groß die Unterschiede bei Brillen eigentlich sind. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, aus welchem Material eure Brille besteht? Ich nämlich lange überhaupt nicht. Bis ich mich bei View intensiver damit beschäftigt habe. Und gemerkt habe, wie viel Qualität, Handwerk und Material am Ende mit Komfort zu tun haben. Viele Modelle werden dort aus hochwertigem Acetat oder Titan gefertigt. Handgefertigt in ausgewählten Manufakturen. Und das merkt man tatsächlich sofort. Sie fühlen sich leicht an, hochwertig und angenehm im Alltag. Ich mag außerdem diesen klaren Designansatz von View total. Die Marke kommt aus Zürich und hat dieses zeitlose, minimalistische Schweizer Design, das einfach nicht nach Trend von heute, weg von morgen aussieht. Und was ich auch spannend fand, dieser Fokus auf faire und transparente Produktion sowie langlebige Materialien statt schneller Wegwerfprodukte. Irgendwie passt das für mich total in diese Lebensphase, dass man bewusster auswählt, mehr auf Qualität achtet und Dinge haben möchte, die einen wirklich lange begleiten. Ich war dann auch zum Sehtest und zur Beratung im Store, übrigens kostenlos, und mochte diese ganze Erfahrung total. Dieses ruhige Aussuchen, Anprobieren, sich Zeit nehmen, fast ein bisschen das Gegenteil von unserem sonstigen Dauertempo. Und vielleicht ist genau das auch ein Teil vom Älterwerden, dass man irgendwann merkt, dass weniger mehr, aber besser sein darf. Mit dem Code STEPHANIEHILTSCHER12 bekommt ihr auch einen Rabatt. Danke an meinen Werbepartner View für die Unterstützung dieses Podcasts. Werbung Ende. Und dann kann ich mir noch vorstellen, dass es viele Beziehungsprobleme aber auch gibt, die weder von den Kleinigkeiten noch von den Grundpfeilern her rühren, oder? Also vielleicht Dinge, die von außen einfach passieren, die schwierige Phasen vielleicht mit sich bringen oder auch irgendwas, was vielleicht in mir selbst liegt, was es mir dann auf einmal, also vielleicht Dinge, mit denen ich, die ich nicht richtig integriert habe bisher und die vielleicht lauter werden und ich dann merke, okay, ich habe so eine eigene Unzufriedenheit, die ich eventuell auch fälschlicherweise auf die Beziehung schiebe oder so. Mhm,
mhm. Also du meinst so Formen, so wo man in der Phase ist, wo man mit sich vielleicht in seinem eigenen Leben irgendwie unzufrieden ist und den Partner dafür verantwortlich macht, zum obwohl das vielleicht nicht ist. Ja, bestimmt. Das gibt's bestimmt auch. Also das müsste dann natürlich idealerweise schnell bemerkt werden, dass es vielleicht nicht den Partner betrifft, ja.
Ja, also ich kann mir vorstellen, dass wenn man mit sich selbst quasi nicht zufrieden ist, das aber nicht richtig bearbeitet und nicht wahrhaben will, dass man natürlich eher im Außen die Schuld sucht, wie wir es eben ja auch schon mal hatten. Man schiebt es dann irgendwie auf die Freunde, die eine Eigenschaft des Partners doof finden, dann muss man das selber nicht machen und so kann ich mir vorstellen, dass die Beziehung auch stellvertretend für irgendwie Konflikte in einem selber benutzt wird, um sich abzureagieren oder wie auch immer.
Ja. Der Mensch an sich will sich natürlich total gerne nicht ändern. Ja, es ist total unangenehm und anstrengend, sich zu ändern mit all dem, was dazugehört. Ja, die Einsicht darin, dass das notwendig ist, woher das stammt, zu erkennen, warum man so ein Unbehagen hat bei der Vorstellung, sich ändern zu müssen, die Angst davor, wie wird es dann, wenn ich jemand anderes werde und so weiter. Das heißt, wir machen natürlich große Anstrengungen, um uns nicht zu ändern. Und vielleicht gehört dazu eben auch die Schuld für das eigene Unglück dem Partner zuzuschieben, statt vielleicht einzusehen, dass man sich selbst ändern muss.
So viel wie vielleicht ja auch in Beziehungen, die früher im Leben stattfinden und man dann immer irgendwann an so einen Punkt kommt und merkt, okay, es geht hier nicht mehr und dann hat man einen neuen Partner und man merkt, okay, nach 3 Jahren ist man auf einmal wieder an dem gleichen Punkt und dann sieht man vielleicht einfach, dass es nichts mit der Beziehung zu tun hat, sondern mit sich selbst. Ne?
Genau.
Du hast gesagt, dass Trennungen so lange dauern. Warum ist das so? Was hält die meisten Menschen, die auch zu dir kommen, zurück, diesen Schritt zu gehen?
Es gibt ganz interessante Modelle dazu, die das beschreiben. Man hat viel investiert, nicht nur Geld, Zeit, Energie, sondern eben auch emotionales Investment. Es gibt natürlich auch andere Hürden, ne? Finanzieller Natur, gibt auch Kulturen beispielsweise, wo das nicht geht, ja, wo ich vielleicht verachtet werde oder ausgeschlossen aus Gemeinschaften. Womit ich mich konkret beschäftigt habe, sind Personen, die ganz bewusst unglücklich sind, das auch so benennen und über einen relativ langen Zeitraum es trotzdem nicht schaffen zu gehen. Und als ich dem das erste Mal begegnet bin, war ich selbst etwas überrascht davon, weil da Personen vor mir saßen, die letztlich eigentlich die Lösung schon benannt haben, die letztlich da saßen und gesagt haben, diese Beziehung wird nicht auf Ewigkeit Bestand haben. Und in mir regte sich natürlich etwas wie, ja, dann geh doch, weil wir nicht für ewig leben. Aber mir wurde ganz schnell bewusst, dass das nicht hilft, weil diesen Satz diese Menschen sich selbst häufig genug sagen und auch häufig genug in ihrem persönlichen Umfeld auch schon zu hören bekommen haben. Und das hat ja Interesse in mir ausgelöst. Wie kann das sein, dass man eigentlich weiß, dass man gehen muss und dass das kluge, reflektierte, emotional intelligente Menschen sind und die nicht gehen? Und die Gründe, die dafür genannt werden, dann häufig sind Gründe, von denen die Betroffenen glauben, dass sie verantwortlich sind für ihr Bleiben. Also zum Beispiel die Kinder, zum Beispiel die ganze gemeinsame Zeit, die man schon verbracht hat miteinander, zum Beispiel die Angst vor der Ungewissheit in der Zukunft und so weiter. Mhm. Inzwischen bin ich an dem Schluss, dass diese Gründe, die da genannt werden, nicht die sind, die die Menschen in Wirklichkeit halten. Weil all diese Gründe hat jeder Mensch zu überwinden, der sich aus einer langen Beziehung herauslöst. Und das sind Gründe, die überwunden werden können. Ja? Menschen gehen ja, obwohl es vielleicht finanziell schwieriger sein wird in der Zukunft. Menschen gehen ja, obwohl sie gemeinsame Kinder haben und das enorm wehtut und so weiter. Das heißt, es war dann irgendwann meine Aufgabe, also so habe ich es empfunden, mit den betroffenen Personen zusammen rauszufinden, was eigentlich da die Gefühle sind, die sie verharren lassen, die sie verweilen lassen. Und das waren ganz andere Aspekte, die hatten nichts mit Finanzen zu tun und auch nichts mit, letztlich auch nichts unbedingt mit dem Wohl des Kindes, sondern die gingen teilweise eine Ebene tiefer. Und erst als das auf dem Tisch lag, tat sich auf einmal ein Fenster auf, wo sie tatsächlich gehen konnten.
Und kannst du ein bisschen benennen, was das für tiefer liegende Gründe waren?
Das sind letztlich Formen von ganz, ganz tief sitzendem Schmerz, der in den Personen schon immer irgendwo geschlummert hat. Also der nichts unbedingt mit der Beziehung zu tun hat, sondern einfach mit dem Individuum an sich. Zum Beispiel das Gefühl von absoluter Wertlosigkeit, absolutes Verlorensein, absolutem Alleinsein in der Welt, absoluter Schwäche, nicht zurechtzukommen alleine, absoluter Angst, nicht zu wissen, was kommt, das nicht in der Hand zu haben, Angst, Liebe zu verlieren, die Liebe der Kinder beispielsweise zu verlieren, wenn man geht. Ja, sowas, was man vielleicht mit dem, finde ich, sehr schönen Wort Kernschmerz beschreiben kann, was wenig in der Beziehung verankert ist, sondern ganz, ganz tief in einem selbst und in der eigenen Geschichte.
Und kann dieser Kernschmerz dann vielleicht sogar auch der Grund dafür sein, dass die Beziehung nicht mehr funktioniert?
Ich sage gerne, dass den Kernschmerz überhaupt selber mal zu empfinden und kennenzulernen in sich selbst, ist ein Schritt. Und das ist nicht angenehm. Und alles, was nicht angenehm ist, ist natürlich in der, wenn man jetzt von Entwicklung spricht, psychischer Reife und emotionaler Reife spricht, erstmal gut. Also da, wo es unangenehm ist, ist gut, ja, weil das wollen wir überwinden und weitergehen. Das heißt, das erstmal selber kennenlernen und anschauen und durchfühlen ist nicht angenehm. Dem Partner gegenüber das zu zeigen, also dem Partner davon in Kenntnis zu setzen, in gewisser Weise, den Partner einzuweihen, führt in den seltensten Fällen zu einer Distanz. Das heißt, eigentlich, wenn ich meinem Partner gegenüber zeige, ich habe irgendwo in mir eine Seite, die sich absolut wertlos anfühlt. Es gibt in mir einen Ort, wo ich fühle, dass ich der Welt nichts beizutragen habe, dass ich eigentlich überflüssig bin, dass die Welt genauso gut ohne mich dran wäre. So, wenn ich so eine Art von Vertrauen habe zu meinem Partner, habe ich gute Chancen, dass wenn ich so etwas mitteile, dass mein Partner die Arme ausbreitet und mich annimmt und die Beziehung eher stärker wird dadurch. Das heißt, ich würde eher sagen, einen Kernschmerz haben ist nicht das Problem. Das hat fast jeder, hat irgendeine Form davon. Und hilfreich ist es, den Partner einzuweihen und das miteinander durchzustehen und idealerweise natürlich auch in irgendeiner Form durch eine solche sichere, feste, vertraute Beziehung etwas heilen zu können davon.
Und wenn du jetzt zum Beispiel mit einem Klienten da sitzt und eigentlich ist die Trennung im Kopf schon vollzogen und dann kommt ihr zu diesem Ort des Kernschmerzes und das kommt auf den Tisch. Gibt's dann noch eine Chance zurück? Also wenn man das dann mit dem Partner teilt, oder gibt es irgendwo den Punkt, wo du sagen würdest, okay, es ist zu viel passiert, das funktioniert jetzt leider nicht mehr?
Genau, das ist dieser Point of No Return. Ne? Ich sag das sowieso nicht. Also ob das die Möglichkeit gibt für ein Zurück oder nicht. Ich glaube, das kommt in ganz großem Ausmaß darauf an, ob da noch Energie, Lust, Interesse, Bereitschaft besteht auf beiden Seiten, dass die Beziehung sich wieder stabilisiert oder nicht. Ich habe ja auch Paare vor mir sitzen, wo einer von beiden oder vielleicht sogar auch beide sagen, und nicht nur einmal im Streit oder im Affekt, sondern wirklich mit nüchternem Haupt sagen, ich habe keine Lust mehr daran zu arbeiten. Das ist mir egal. Ich kann nicht mehr. Ist vorbei. Ich möchte einfach nicht mehr jetzt Reparaturarbeiten leisten. Oh, ich kann das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Ich sehe keinen Sinn darin und so weiter. Wenn das aber nicht der Fall ist, wenn da zwei Menschen sind, die eigentlich sagen, oh, es wäre schon schön, ich weiß nicht, ob es klappen kann, aber ich würde mir wünschen, dass die Beziehung wieder aufblüht oder sich stabilisiert, dann besteht meiner Meinung nach immer die Möglichkeit, das auch anzugehen.
Und hast du auch schon mal Paare in so einem bewussten Trennungsprozess gehabt, die dann wieder zusammengefunden haben?
Absolut. Also mein erster Impuls ist natürlich erstmal, die Beziehung zu retten sozusagen. Ja, also es sind immer eher der konservative Ansatz ist der erste, weil immer erstmal was erhalten, bevor man es weglegt, halte ich für sinnvoll. Und das hat auf jeden Fall auch schon funktioniert. Aber ich habe auch andere Paare, die gemeinschaftlich in Begleitung von mir beschließen, dass es ja jetzt besser ist zu gehen.
Hat sich das geändert? Also gab es schon immer Leute wie dich, die sozusagen auch Paare dabei begleitet haben? Weil ich kann mich zum ersten Mal daran erinnern, natürlich bei Chris Martin und Gwyneth Paltrow, als dann dieses Schlagwort von Conscious Uncoupling sozusagen aufkam, also der aktiven Arbeit daran, dass diese Trennung nicht in einem Rosenkrieg endet, sondern irgendwie auch das gemeinsame Miteinander, gerade wenn Kinder da sind, nach der Beziehung auch gelingen kann. Ist das ein Trend, der relativ neu ist?
Ich glaube, das ist relativ neu. Also überhaupt dieser Begriff Trennungsbegleitung beispielsweise oder dieses Conscious Uncoupling. Natürlich schöne Terme für was, wo man vielleicht das vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass das vielleicht ein Thema ist, was Begleitung vielleicht braucht unter Umständen. Mhm. Aber generell ist es natürlich so, die Arbeit oder die Funktion, die ich ausfülle, die haben Menschen, wo es noch keine Coaches gab, auch ausgefüllt. Ja, das waren dann aber vielleicht Großmütter, Onkel, Cousinen, Väter, Vertraute, gute Freunde. Und da bin ich nicht diejenige, die das konstatieren muss. Das geben etliche Studien her, dass wir in unserer Gesellschaft davon eben zu wenig haben. Also Menschen haben erstaunlich wenig enge Vertraute.
Wirklich?
Ja. Menschen haben immer weniger enge Freunde in Familien. Es ist sowieso weniger. Wir vereinzeln in der Gesellschaft. Vereinsamung ist ein Riesentrend, auch nicht jetzt seit gestern. Und das macht natürlich den Bedarf größer nach jemandem, der eine Trennung eventuell begleitet oder vielleicht auch einfach eine Krise in einer Beziehung begleitet. Aber schon immer haben Menschen Unterstützung gebraucht hin und wieder bei solchen schwierigen Momenten. Nur ja, muss man nicht immer dafür bezahlen oder einen Fremden aufsuchen.
Mhm. Was bereuen Menschen deiner Erfahrung nach eher? Gegangen zu sein oder zu lange zu bleiben?
Mhm. Eine schöne Frage. Zu lange gewartet zu haben. Ich denke auch, dass viele Beziehungen deshalb unglücklich sind, weil zu lange zu viele Augen zugedrückt worden sind. Mhm. Man zu sehr es irgendwie schaffen wollte, es irgendwie hinbekommen wollte und vielleicht auch schon zu Beginn der Partnerschaft über Dinge hinweggesehen hat oder relativiert hat, die hätten ausreichen können, um zu sagen, du bist ein toller Mensch, ich bin ein toller Mensch, aber wir sind vielleicht nicht füreinander gemacht und man zieht weiter. Also die Annahme, so früh schon den Menschen gefunden zu haben, mit dem man wirklich lange Zeit und ein Leben teilt und so weiter, ist ja angesichts der Menge an Menschen auf der Welt auch ein bisschen großmütig. Ja, also warum sollte die zweite Person, die ich date, jetzt schon die richtige sein? Also ich meine, das Glück gibt's ja. Mhm. Ne? Das sage ich nicht. Aber es ist auch okay, sich zu sagen, ich habe 7 ausprobiert und von denen war jetzt noch keine dabei, die so, mit der ich eine Familie gründen möchte. So, und deshalb suche ich halt weiter. So, es gibt ja genug.
Gibt es irgendeine Erkenntnis, die du während des Schreibens gewonnen hast, die dich selbst überrascht hat?
Ja, vielleicht am ehesten, wie befreiend und auch in gewisser Weise empowernd das ist, die eigenen Schwächen und die eigenen wunden Punkte zu kennen und irgendwie akzeptieren oder lieben zu lernen. Zumindest vielleicht akzeptieren, sich mit denen zu verbinden und in irgendeiner Form selbstbewusst mit denen umzugehen. Das vielleicht am ehesten, dass der Kontakt oder sich das Auseinandersetzen mit den eigenen wunden Punkten sich nicht nur schlimm und schlecht und schmerzhaft anfühlen muss. Klar, das auch. Aber auf der anderen Seite hat es natürlich auch was Ermächtigendes und was total Kraftvolles irgendwie, das also so über sich Bescheid zu wissen und damit dann auch entsprechend umzugehen und beispielsweise bei einem nächsten Konflikt zu verstehen, deshalb verletzt mich das gerade, ja, aber ich weiß über mich Bescheid und deshalb verletzt mich das. Und umso mehr ich mich selbst kenne, so eher kann ich mir auch selber Trost geben, Halt geben und mich da durchnavigieren, ja.
Und wenn du so eine Sache mitgeben könntest, die du gerne möchtest, die bei den Hörerinnen und Hörern oder auch bei den Leserinnen und Lesern hängen bleibt, was wäre das dann? Was ist für dich so die Essenz aus der Arbeit, die du da gerade in das Buch gesteckt hast?
Vielleicht am ehesten wenn ein Gefühl über einen langen Zeitraum bestehen bleibt, dann fängt das an zu stinken. Also im Sinne von, das ist verdächtig. Dann hab ein Auge drauf. Sich schlecht fühlen, genervt sein, alles, was dazugehört, ist überhaupt gar kein Problem, gar kein Warnsignal in irgendeiner Form. Im Gegenteil sogar. Ja? Aber das gesunde, normale Gefühl kommt, wird stärker, erreicht einen Höhepunkt und flacht eben wieder ab. Mhm. Wenn aber sozusagen ich chronisch irgendetwas fühle, im negativen Bereich, Unzufriedenheit, eine Entfremdung, also eine Genervtheit beispielsweise, die mich über Wochen hinweg begleitet oder sogar länger, ja, wir sprechen ja teilweise auch von Jahresspannen, dann sollte mir das zu denken geben und ich sollte mich selber ernst und wichtig genug nehmen, das auf den Tisch zu packen und mir erstmal selber anzuschauen. Und warum sollte ich so einen großen Teil meiner selbst versuchen, andauernd, langanhaltend unter den Teppich zu kehren? Also was bin ich, wenn nicht meine Gefühle? Ja, also ja, ich sehe irgendwie aus, ich habe irgendeinen Beruf, ich wohne da und da, ich habe Kinder oder nicht. Ja, okay, das ist aber letztlich irgendwie auch ein bisschen austauschbar. Ja, also das, was uns am tiefsten ausmacht und am unverwechselbarsten macht, ist ja die Art, wie wir fühlen zu Dingen und zur Welt. Und wenn ich bereit bin, einen so großen Teil von mir zu missachten, nicht ernst zu nehmen, nicht wahrzunehmen, unter den Teppich zu kehren, zu relativieren, dann macht das was mit mir als Mensch. So. Und das ist nicht gesund.
Ich würde nur noch ganz kurz zum Schluss, weil ja so viel Angst vor diesen Trennungen besteht und in deinem Buch schreibst du ja auch ein bisschen was über das danach. Mhm. Vielleicht kannst du so einen mini kleinen Ausblick geben, was vielleicht auch Schönes auf uns warten kann.
Nach einer Trennung aus einer langen Beziehung steht nicht sofort happy peppy, ich bin frei und unbesiegbar. Ganz häufig ist erstmal eine große Erschöpfung da, niedergeschlagen sein. Es ist einfach wahnsinnig anstrengend gewesen, zu diesem Punkt zu kommen. Aber Personen regenerieren sich auch extrem zuverlässig davon. Ja, also nach einer gewissen Zeit, nach 1, 2, 3 Jahren sind da Menschen, die sagen, das war das Richtige, nicht nur für mich, für meinen Partner, für meine Partnerin, vielleicht sogar auch für die gemeinsamen Kinder und das Umfeld und haben nochmal einen ganz neuen Blick auf sich selbst gewonnen und vielleicht auch das Gefühl gehabt, einfach für sich eingestanden zu sein und sich das erlaubt zu haben, gehen zu dürfen.
Und dann am Ende glücklicher zu sein.
Ja, absolut.
Danke, dass du da warst.
Danke, Stefanie, für die Einladung.
Wenn du bis hierhin zugehört hast, dann danke ich dir wirklich von Herzen. Dieser Podcast lebt von Zeit, von Aufmerksamkeit und davon, dass wir uns gegenseitig zuhören. Wenn dir diese Folge etwas gegeben hat, dann freue ich mich riesig, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung dalässt oder ihn mit jemandem teilst, für den er gerade wichtig sein könnte. Du findest mich auch auf Instagram. Dort teile ich Gedanken, Einblicke und Themen, die hier im Podcast weitergehen. Und wenn du tiefer einsteigen möchtest, in meinem Buch »So alt war ich noch nie« findest du viele der Fragen, Gefühle und Perspektiven wieder, die wir hier besprechen. Danke, dass du da bist. Und bis zur nächsten Folge.